Morgen? Ja, so, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr zu Römer Kapitel 6 aufschlagen. Da werden wir so einen Text lesen und dann ein bisschen später aus 1. Korinther Kapitel 11. Bis jetzt haben wir in dieser Predigtreihe über die Gemeinde gelernt. Also vor ein paar Wochen haben wir das begonnen. Wir haben gelernt, dass das Evangelium der Herzschlag der Gemeinde ist. Und das Evangelium steht im Zentrum von allem, denn das Evangelium ist eine Geschichte über Gott, der die Menschen aus Gnade durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten rettet. Und diese Wahrheit bringt neues Leben für alle, die ihre Sünden bereuen und an Jesus als Retter und Herrn glauben. Wir haben gelernt, dass dies die beste Nachricht der Welt ist und sie beeinflusst alles in der Gemeinde. Und dann letzte Woche hörten wir von Alex, dass das Wort Gottes oder genauer gesagt die Verkündigung und Lehre des Wort Gottes, das ist das Fundament der Gemeinde. Und warum ist das so? Weil wir durch das Wort Gottes Gott erkennen und von Gott hören können. Und wenn Gott gesprochen hat, sind wir gut beraten zuzuhören. Wenn wir also zusammenkommen, hören wir auf das Wort Gottes, das gepredigt wird. Und unter der Woche lesen wir das Wort Gottes, einzeln oder in kleineren Gruppen. Wir ermutigen uns gegenseitig durch das Wort Gottes. Wir fordern uns gegenseitig durch das Wort Gottes heraus und so weiter. Nun, heute werden wir uns zwei Gaben ansehen, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Das ist die Taufe und das Abendmahl. Und ich verwende das Wort Gabe absichtlich. Es gibt viele Worte, die verwendet wurden, um die Taufe und das Abendmahl zu erklären oder zu beschreiben. Ein Wort ist so Verordnung, was ich auch gut finde, weil es der Gemeinde befohlen wurde, diese Dinge zu tun. Aber wie wir sehen werden, wenn wir uns diese zwei Texte aus dem Neuen Testament zu diesen Themen ansehen, sind sie wirklich Gaben an die Gemeinde, die uns von Jesus gegeben wurden. Und der Titel dieser Predigt lautet Die Taufe und das Abendmahl als Erkennungszeichen der Gemeinde Gottes. Ich glaube, ich habe eine PowerPoint-Präsentation. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Also ja, die Taufe und das Abendmahl als Erkennungszeichen der Gemeinde Gottes. Warum sollten wir diese auch als Erkennungszeichen bezeichnen? Zunächst einmal sehen wir in Gottes Wort, dass der Herr Jesus der Gemeinde diese beiden Gaben gegeben hat. Und dann, wie wir später sehen werden, weisen uns diese beiden Gaben als Nachfolger Jesu aus. Zu der Taufe sagte Jesus in Matthäus Kapitel 28, Verse 18 bis 20, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. So als Jünger Jesu wird uns befohlen, uns taufen zu lassen und andere Jünger zu taufen. Und dann in Lukas Kapitel 22, Verse 19 bis 20 ist es geschrieben, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So als Jünger Jesu wird uns befohlen, dies zu tun, das Abendmahl, bei dem wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, zu seinem Gedächtnis. So schauen wir uns zuerst die Taufe an und wir werden uns Römer Kapitel 6, Verse 3 bis 11 ansehen. Dies ist einer der klarsten Abschnitte in der Schrift, der die Bedeutung und Wichtigkeit der Taufe erklärt. So lasst uns das zusammen lesen. Römer 6, Abvers 3. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So, viele Menschen wären vielleicht überrascht, wenn sie lernen, dass die Idee der Taufe nicht erst mit den Nachfolgern Jesu entstanden ist. Sie hat eigentlich ihre Wurzeln im Judentum. Es gab rituelle Waschungen, die die Priester vor dem Betreten des Tempels und die Israeliten vor bestimmten Feiertagen oder Festen vornehmen mussten. Und Konvertierten zum Judentum mussten eine Art von Taufe oder Waschung vornehmen, wenn sie zu diesem neuen Glauben gekommen sind. So, sie waschen sich im Wesentlichen von ihrem alten Leben rein und identifizieren sich mit dem einen wahren Gott und seinem Volk, also damals dem Volk Israel. In dem Neuen Testament befiehlt Jesus seinen Jüngern, sich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen zu lassen. Auf den Namen des einen wahren Gottes, und alle drei Personen der Dreieinigkeit werden hier erwähnt. Also man kann also in einer anderen Predigt mehr über die Dreieinigkeit sprechen, aber Vater, Sohn und Geist, alle sind ein Gott. Und die Taufe ist eine Unterwerfung unter den einen wahren Gott, wie er in der Schrift offenbart wird. Und wie wir in diesem und vielen anderen Abschnitten des Neuen Testaments sehen, werden die Menschen auf Christus Jesus getauft. Das ist eine Identifikation mit dem Herrn Jesus. Und genauer gesagt ist es eine Identifikation mit seinem Tod und seiner Auferstehung. So, das Eintauchen in das Wasser steht für den Tod und das Begrabenwerden. Und das Auftauchen aus dem Wasser steht für die Auferstehung und das neue Leben. Das ist es, was Paulus in diesem Abschnitt deutlich machen will. Diejenigen, die auf Christus getauft sind, identifizieren sich mit ihm durch Tod und Auferstehung. Der alte Mensch, versklavt von der Sünde, ist tot. Der neue Mensch, der mit Christus vereint ist, ist lebendig und wird ewig leben. Und das ist das, was die Taufe darstellt. Es ist ein Bild für das Evangelium. Es ist ein Bild dafür, dass Gott jemanden durch seine Gnade rettet. Bobby Jameson ist ein Pastor in Washington, D.C. und er sagt in seinem Buch »Die Taufe verstehen«, er schreibt, die Taufe ist ein Zeichen für die Anwendung des Evangeliums. Sie ist ein Zeichen dafür, dass diese Person sich von der Sünde abgewandt hat und durch den Glauben mit Christus verbunden ist. Und obwohl die Taufe als Konzept für die Gemeinde nicht neu war, hat sie in der Gemeinde eine neue Bedeutung bekommen. Es handelte sich nicht um eine rituelle Waschung und auch nicht um einen Schritt der Konversion zu einer neuen jüdischen Sekte. Es war etwas, das alle Menschen, Juden und Heiden, von dem Herrn Jesus selbst befohlen wurde. Das war ein Zeichen, dass man die Sünde bereut hatte und nun durch den Glauben mit Christus verbunden war. Wer getauft wird, unterwirft sich Jesus als König und ist nun Teil seines Reiches und Teil seines Leibes, der Gemeinde. Und auch das ist wichtig. Indem du dich taufen lässt, sagst du, dass du zu Gottes Familie und seinem Volk gehörst. Du hast eine neue Familie mit Geschwistern, die sich ebenfalls mit Jesus und seinen Nachfolgern identifiziert haben. Also die Taufe ist etwas Ernstes. Es geht nicht nur darum, also von etwas Wasser nass zu werden. Und sie bringt durch eine bewusste Handlung zum Ausdruck, dass man sein altes Leben verlässt und in das Reich Gottes eintritt. Und für manche, das kann sehr ernste Konsequenzen haben. Einige unserer Geschwister können schwere Verfolgung erleiden, wenn sie sich taufen lassen. Zum Beispiel, ich kenne zwei Brüder in Christus aus einem Land im Nahen Osten. Sie kommen aus einem muslimischen Hintergrund. Und wenn man sich taufen lässt, bedeutet das automatisch eine dreijährige Gefängnisstrafe in diesem Land. Sofort. Wenn das gelernt ist, bewusst ist, ist es 3 Jahre ins Gefängnis. Für andere könnte es ein Todesurteil bedeuten. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Jesus nachzufolgen ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber es lohnt sich. Es ist das Beste, was man tun kann, denn Jesus ist besser als alles in dieser Welt. So, die Taufe ist etwas Ernstes, also wir sollen das ernst nehmen. Und jetzt werden wir uns das andere Erkennungszeichen oder Gabe ansehen, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Und das ist das Abendmahl. Und wir werden uns in 1. Korinther Kapitel 11, Verse 23 bis 26 zusammenlesen. So, Paulus schreibt auch hier ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es sprach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nahm nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So wie die Taufe ihre Wurzeln im Alten Testament hat und für die Gemeinde kein neues Konzept war, kann man das Gleiche über das Abendmahl sagen. Und diese Verbindung oder dieser Zusammenhang ist viel deutlicher, wenn man das Alte Testament liest. Das Passahfest wurde von dem jüdischen Volk jedes Jahr gefeiert und war eine Gelegenheit, sich daran zu erinnern, was Gott getan hatte, um sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Durch die mächtigen Zeichen und Wunder Gottes in Ägypten, die darin gipfelten, dass Gott den erstgeborenen Sohn jeder Familie erschlug, aber gnädig über die Familien Israels hinwegging, weil an ihrer Stelle ein Lamm geopfert und das Blut des Lammes an die Türpfosten ihrer Häuser gestrichen wurde. Und Gott nahm das Opfer des Lammes an und sein Volk wurde gerettet und aus der Sklaverei in die Freiheit entlassen. Und in der Nacht, in der Jesus das Abendmahl einsetzte, feierte er mit seinen Jüngern das Passahmahl. Und während das Passahmahl recht umfangreich war und viele Elemente enthielt, waren Brot und Wein Bestandteile des Passahmahls. Und in dieser Nacht, nur wenige Stunden vor seinem Tod, nutzt Jesus diese Gelegenheit, um das Abendmahl zu feiern. Er nimmt das Brot und nennt es seinen Leib, der für euch gebrochen wird. Das Brechen des Brotes ist ein Element des Passahfestes, aber er sagt, dass er gebrochen werden wird. Dann nimmt er den Kelch und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Was ist der neue Bund? Es ist der Bund, der im Alten Testament in Jeremia Kapitel 31, Verse 31 bis 34 versprochen wurde. Und am Ende dieses Abschnitts in Jeremia sagt Gott, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. In diesem neuen Bund wird ihnen vergeben werden. Und also vor zwei Wochen, als ich über das Evangelium gepredigt habe, habe ich gesagt, dass dein größtes Bedürfnis ist, dass du Vergebung für deine Sünde findest. Und in dem neuen Bund mit Jesus, das ist möglich. Und Jesus hier sagt, der neue Bund ist hier durch das Brechen meines Leibes und das Vergießen meines Blutes. Sein Opfertod, ähnlich wie der des Lammes in Ägypten, wird zur Erlösung führen. Aber das Opfer Jesu ist so viel größer. Wenn wir also das Abendmahl feiern, haben wir die Gelegenheit, über die Tatsache nachzudenken, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind. Und aus diesem Grund können nur diejenigen das Abendmahl feiern, die ihren Sünden bereut und ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. In einem großen, also systematische theologische Buch schreibt Louis Berkhoff, ein Theologe aus den Niederlanden, er schrieb über das Abendmahl, die Teilnehmer am Abendmahl müssen reuige Sünder sein, die bereit sind zuzugeben, dass sie in sich selbst verloren sind. Sie müssen einen lebendigen Glauben an Jesus Christus haben, sodass sie für ihre Erlösung auf das sühnende Blut des Erlösers vertrauen. Also diejenigen, die ihre Sünden bereut haben und denen vergeben wurde, können am Abendmahl teilnehmen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit für die Nachfolger Jesu. Denn die Feier des Abendmahls erlaubt uns, und gibt uns die Gelegenheit, über die Güte und Treue Gottes nachzudenken. Wir können feiern und uns daran erinnern, wie Gott uns aus der Sklaverei der Sünde in ein neues Leben mit Christus gerettet hat. Und wenn wir das Abendmahl feiern, identifizieren wir uns mit dem Tod Jesu und verkünden ihn, wie Paulus hier in Vers 26 geschrieben hat. Und genau wie die Taufe ist das Abendmahl ernst zu nehmen. Später in diesem Abschnitt in 1. Korintherbrief, zum Beispiel ab Vers 27, schrieb Paulus, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. So, ja, Paulus schreibt darüber, dass wir das Abendmahl nicht unwürdig feiern sollen und dass wir uns selbst prüfen müssen, bevor wir zum Tisch gehen. Also gibt es irgendeine Sünde in deinem Leben, die du nicht bereut hast? Oder denkst du nicht richtig über das Evangelium nach, wenn du die Elemente des Abendmahls nimmst? Das Abendmahl ist kein kleiner Schnack, den wir im Gottesdienst haben, wenn wir zusammenkommen. Es ist eine Gelegenheit, über die Gnade Gottes in unserem Leben nachzudenken und anderen diese gute Nachricht zu verkünden. Denn wenn du das Abendmahl feierst, sagst du, dass du an Jesus zur Vergebung der Sünden glaubst und dass du ihm nachfolgst. Wir sehen also, dass die Taufe und das Abendmahl wirklich Erkennungszeichen der Gemeinde sind. Sie werden der Gemeinde gegeben und nur diejenigen, die Nachfolger Jesu sind, können daran teilnehmen und diese Gaben empfangen. Und ich habe sie in dieser Predigt nicht ohne Grund als Gaben bezeichnet. Und ich müsste kurz darauf eingehen, warum das so ist. Es gibt drei Möglichkeiten, die Taufe und das Abendmahl als Gaben zu betrachten. Erstens, wir können uns an das Evangelium erinnern. Wenn du zur Feier des Abendmahls kommst, zum Beispiel hast du die Gelegenheit, sich daran zu erinnern, was Jesus für dich getan hat. Wie Jesus sein Leben gab, um dich zu retten. Wenn du dich taufen lässt, identifizierst du dich mit Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wenn du eine schwierige Zeit in deinem Leben hast, oder wenn du mit der Sünde kämpfst, oder wenn du verfolgt wirst, kannst du dich an deine Taufe erinnern und daran, was sie bedeutet. Du bist ein Kind Gottes. Dein altes Leben ist tot. Und du bist lebendig in Christus. Und wenn du das Abendmahl feierst, kannst du über die Kraft des Evangeliums nachdenken. Du kannst Gott für seine Treue und Güte danken. Und das ist eine gute Nachricht. Und wir sollen uns daran erinnern. Zweitens, wir können das Evangelium verkünden. Wenn wir getauft werden, sagen wir anderen, dass wir Nachfolger von Jesus sind. Wir verlassen das alte Leben der Sünde und folgen nun Jesus für den Rest unseres Lebens. Er hat uns verändert und uns durch seinen Tod und seine Auferstehung neues Leben geschenkt. Wenn wir zur Feier des Abendmahls kommen, bekennen wir, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir verkünden, dass wir nur durch den Tod Christi Gott erkennen können. Und auch dadurch sagen wir, dass wir Nachfolger Jesu sind. Die Taufe und das Abendmahl verkünden der Welt, dass Gott uns gnädig ist. Und dann drittens, wir können die Einheit im Leib Christi erleben. Diese Gaben der Taufe und des Abendmahls stehen allen zur Verfügung, die ihre Sünden bereut und an Jesus geglaubt haben. Und es spielt keine Rolle, wie alt du bist, wie viel Geld du hast, woher du kommst, was auch immer dein Hintergrund ist, wie sehr du ein Sünder warst und so weiter. Gottes Gnade deckt all das ab und er macht uns in Jesus gleich. Weil wir sind nur aus seiner Gnade gerettet sind. Und so werden wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Das ist die Einheit. Es gibt Einheit in der Dreieinigkeit und es gibt Einheit in dem Leib Christi durch die Taufe. Und es spielt auch keine Rolle, ob du in einem Taufbecken oder in einem Fluss oder im Meer oder in einer Badewanne getauft wurdest. Also manche von euch waren wahrscheinlich hier in dieser Gemeinde getauft und ich wurde früher in meinem Leben in Texas getauft. Spielt keine Rolle. Wir sind alle eins in Christus. Was zählt, ist die Botschaft, die verkündet wird. Das alte Leben ist vorbei. Das neue Leben ist hier, dank Jesus. Er ist mein Erlöser. Das ist unsere Nachricht. Zum Abendmahl dürfen alle kommen, die ihre Sünden bereut und an Jesus geglaubt haben. Wir alle essen das Brot und wir alle trinken aus dem Kelch und die Botschaft ist die gleiche. Meine Sünden sind mir durch die Gnade Gottes vergeben worden. Jesus ist mein Erlöser. Die Einheit ist sehr wichtig. Einheit ist ein Thema in fast jedem Buch des Neuen Testaments. Und wenn wir die Taufe und das Abendmahl feiern, können wir diese Gabe der Einheit genießen. So was sollen wir mit einer solchen Botschaft machen? Hoffentlich bringt sie uns dazu, mehr über diese Erkennungszeichen in der Gemeinde nachzudenken. Sie sind nicht nur Traditionen oder rituelle Ereignisse in der Gemeinde, sie sind sehr wichtig, weil sie etwas repräsentieren. Wir sollten gründlich über diese Dinge nachdenken. Und vielleicht müssen wir das, was wir gelernt haben, auch anwenden. Vielleicht hast du deine Sünden bereut und an Jesus geglaubt, aber du lässt dich noch nicht taufen. Ja, also wenn das der Fall ist, möchte ich dich dringend bitten, mit mir oder mit Alex oder einem anderen Christen deines Vertrauens und reifer im Glauben ist, zu sprechen. Die Taufe ist der erste Schritt des Gehorsams, den ein neuer Jünger oder Jüngerin Jesu tun sollte. Aber er muss ernst genommen werden. Sprich also bitte mit uns. Wir können eine Zeit finden, um mehr über die Bedeutung der Taufe zu sprechen und darüber, wie wir weitergehen mit der Taufe können. Wir sollten auch regelmäßig das Abendmahl feiern. Und das ist eine gute Gelegenheit, über das Evangelium und das, was Jesus in unserem Leben getan hat, nachzudenken. Und jetzt können wir das tun. So, Alex wird uns heute beim Abendmahl anleiten, nach dieser Predigt. Und zuerst, also lass uns beten und dann können wir zusammen das Abendmahl feiern und ein paar Lieder singen. Jesus, wir danken dir für diese zwei Gaben, die du der Gemeinde gegeben hast. Die Taufe, das also zeigt, was du in unser Leben getan hast, dass der alte Mensch tot ist und dass der neue Mensch lebendig ist und dass du uns gnädig bist. Gott, wir danken dir für diese Gabe der Taufe. Und Gott, wenn wir so schwierige Zeiten erleben oder wenn wir gegen Sünde kämpfen und keinen Sieg finden können und wenn wir also verfolgt sind, können wir an unsere Taufe erinnern und wissen, dass du uns liebst und dass du uns gerettet hast. Wir danken dir für diese Gabe. Und Gott, wir danken dir für das Abendmahl, das wir feiern dürfen. Gott, für die Möglichkeit, regelmäßig über deine Gnade nachzudenken, was du für uns getan hast. Und Gott, wie dein Wort sagt, wenn wir das Abendmahl feiern, verkünden wir dein Tod, bis du wiederkommst. Also Gott, wir dürfen das heute machen und wir sind dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Also sei mit uns, als wir das Abendmahl feiern. Und wenn jemand hier über die Taufe sprechen muss, Gott, ich bete für diese Menschen, dass die uns ansprechen und dass wir über die Taufe sprechen können und dann vielleicht bald eine Zeit finden können diese Taufe zu tun. Gott, das ist so wichtig und die sind wirklich Gaben an die Gemeinde. Also hilf uns, diese Dinge zu schätzen und über die Wichtigkeit nachzudenken. So sei mit uns jetzt, als wir das Abendmahl feiern. Hilf uns, das also richtig zu tun. Also wenn wir Sünde haben, können wir das zu dir bekennen. Und wenn wir also die Möglichkeit haben, über das Evangelium nachzudenken, Gott, lass uns das jetzt machen. Gib uns die Kraft, das zu tun. Und wir beten diese Dinge in dem Namen Jesus, der uns gerettet hast. Amen.